herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute mit dem Thema Entwicklungen der deutschen Sprache. Ich habe in dieser Episode mit Rigo Neumann vom Verein Deutsche Sprache gesprochen und wir wollten ursprünglich hauptsächlich über die Gender-Debatte sprechen, aber wir haben ganz generell über Sprache und die Bedeutung von Sprache und aber auch über Entwicklungen wie zum Beispiel das Aussterben von Dialekten oder auch die Einführung von Anglizismen gesprochen. Und deswegen steckt ganz, ganz viel in dieser Episode drin, nicht nur für Lernende der deutschen Sprache, sondern auch für Leute, die schon immer hier wohnen und die sich jetzt gerade mit dem Thema Gender-Debatte auseinandersetzen. Also Gender-Debatte ist der Kern dieses Interviews. Bei diesem Thema gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Argumente für beide Seiten. Ich möchte hier deswegen vorher sagen, dass es nicht um eine Pro- und Contra-Analyse geht, wie ihr sie vielleicht bei einigen YouTubern findet, sondern es geht hier um die Meinung und Begründung des Vereins Deutscher Sprache. Und dieser Verein hat eben eine klare Meinung zu dieser Debatte. Wenn ihr findet, dass einige Argumente untergegangen sind oder dass ihr eine andere Meinung habt, dann kommentiert gerne unter diese Episode. Natürlich immer sachlich, wie ihr es gewohnt seid. Ich selbst bin auch noch dabei, mir meine eigene Meinung zu bilden. Und das hört man manchmal auch raus. Manchmal gendere ich, manchmal tue ich es nicht. Also wie gesagt, ich bin da gerade auch noch in der Findungsphase. Und für mich ist es deswegen auch wirklich interessant, hier mit Leuten zu sprechen, die sich schon länger und intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei mit diesem langen Interview mit Rigo Neumann vom Verein Deutsche Sprache. Und die Sprachanalyse habe ich heute in eine zweite Episode gepackt. Also hier geht es nur um das reine Interview, auch weil ich denke, dass es viele Muttersprachler interessieren könnte, wie der Verein Deutsche Sprache jetzt hier dazu Stellung nimmt. Also viel Spaß beim Interview und wenn ihr mögt, hören wir uns im anderen Teil in der Sprachanalyse wieder. Das Gespräch. Ja, herzlich willkommen, Rigo. Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich da sein kann.
Magst du dich kurz vorstellen und vielleicht auch den Verein Deutscher Sprache?
Gerne. Ich glaube, ich fange da erstmal beim Verein Deutsche Sprache an, den ich ja hier in dem Interview dann vertrete. Der Verein Deutsche Sprache oder auch kurz VDS ist eine Interessensgemeinschaft für den Erhalt und die Pflege der deutschen Sprache. Dabei setzen wir uns für die Förderung von Sprachbegabungen ein und die Sprachforderung und den wissenschaftlichen Diskurs über Sprache, als auch die Lehre von Sprache, also Deutsch als Fremdsprache, aber auch Deutsch als Hauptsprache an unseren Schulen. Und setzen uns auch für andere Teilbereiche an, wie zum Beispiel den Erhalt von Dialekten. Und zu mir selber kurz, ich bin jetzt seit Dezember als Kulturmanager beim VDS. Und mein Ziel, meine Aufgabenstellung ist es, mehr alltägliche Relevanz zu formulieren, zu erzeugen, mehr Angebote zu kreieren für Mitglieder des Vereins und um ein Zusammenrücken der Mitglieder zu fördern und eine allgemeine Beschäftigung mit Sprache unter den Mitgliedern zu fördern.
Mhm. Ja, jetzt hast du ja schon ein paar Ziele genannt. Habt ihr da auch gerade Projekte laufen, die du nennen könntest, die der Verein gerade verfolgt?
Ja, wir beschäftigen uns, wie ich schon gesagt habe, damit, wir wollen unsere Mitglieder mit Beschäftigung mit Sprache ermutigen. Das kann im Sprachkunstbereich, Kulturbereich, wissenschaftlichen Bereich sein. Und ja, also da gibt es dann verschiedene Projekte. Zum Beispiel betreiben wir Kultur- und Förderpreise wie den Kulturpreis Deutsche Sprache, wo wir mit involviert sind, wo wir auch Preise zur Förderung des literarischen Nachwuchses aussprechen und verleihen. Die Förderung halt von der Forschung von Dialekten ist ein sehr großer Teilbereich, der auch von vielen Mitgliedern unterstützt wird aus den verschiedenen Regionen, die das noch selber sprechen und dabei helfen, das zu untersuchen oder auch aufzuzeichnen oder weiter zu tragen.
Ja, sprichst du selbst einen Dialekt?
Teilweise. Also ich bin gebürtiger Badischer aus Pforzheim. Ah. Und entsprechend bekomme ich öfters gesagt, wenn ich dann halt mich mit Freunden unterhalte oder im südlichen Raum bin, dass sich auch die Art, wie ich spreche, extrem verändert.
Ja.
Meine Eltern sind beide nicht aus dem Bereich. Die kommen aus dem Saarland und aus Norddeutschland.
Ja.
Das bedeutet, da war jetzt von der elterlichen Seite keine sprachliche Prägung, weil sie auch versucht haben, sehr Hochdeutsch zu erziehen. Aber natürlich so durch den Freundeskreis und den Schulalltag und sowas blieb ich dann des, wie man es hier sagen würde, Schwäbelns nicht erspart.
Ja.
Wobei ich jetzt das Badische natürlich sagen müsste, das ist kein Schwäbeln.
Genau.
Das ist badischer Singsang.
Ja, also jetzt, wo du es gesagt hattest, ging der Akzent auch, glaube ich, in dem Moment so ein bisschen mehr in die Richtung, aber vorher habe ich es überhaupt nicht gehört, muss ich sagen.
Ja.
Also ich habe auch Familie in Karlsruhe und von daher bin ich eigentlich total, habe ich dann so ein Ohr dafür. Aber hätte ich jetzt nicht sagen können, hätte ich jetzt nicht einordnen können. Also. Ich glaube, das geht aber tatsächlich auch immer mehr zurück. Also selbst wenn ich da unten bin zu Besuch, dann hört man schon viel Dialekt, aber man hört auch viele Leute gerade ja Hochdeutsch sprechen, weil es auch eine FH gibt, glaube ich, in Karlsruhe und so weiter. Da kommen halt viele Leute zusammen aus unterschiedlichen Bundesländern und dann spricht man einfach Hochdeutsch.
Ja.
Was ist da so deine Erfahrung?
Also ich selber habe hier in Nordrhein-Westfalen studiert, in Paderborn einerseits und den Master dann in Düsseldorf. Da war es eigentlich hauptsächlich Hochdeutsch. Kann jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich einen nordrhein-westfälischen Akzent bei den meisten Studenten ausmachen konnte oder ähnliches. Vielleicht im Einzelfall, dass Rheinisch gesprochen wurde zum Beispiel. Hauptsächlich war es dann doch eher Hochdeutsch. Meine Schwester allerdings hat in Heidelberg studiert und ich habe sie da dann auch mal, ein paar Mal als kleiner Bruder dann besucht und bin mit zur Uni dann gegangen zu ihren Vorlesungen und konnte dann da doch durchaus feststellen, dass es durchaus Dialekt gefärbt war.
Mhm.
Das wird ja vielleicht auch in Süddeutschland ein wenig höher gehalten, mit Akzent, mit Dialekt zu sprechen, oder wenigstens gefärbt, als es vielleicht in Mitteldeutschland der Fall ist.
Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass es in Süddeutschland so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Bäckerei gehe und dann ein Brötchen bestelle, dass ich mich dann schon, also irgendwie wie so ein Fremder fühle, weil die sofort merken, dass ich nicht da aus der Region komme.
Ja.
Ja.
Müssen Weckle bestellen.
Genau, ein Weckle. Ja, und hier oben ist es dann ja eher Plattdeutsch, womit ich auch groß geworden bin. Also mein Großvater hat Plattdeutsch gesprochen, auch mit meinem Vater. Und aber seitdem mein Großvater tot ist, spricht mein Vater eigentlich mit mir auch gar kein Platt mehr. Also das ist ganz interessant. Sobald ich auf den Hof kam, also wir haben im Bauernhof gewohnt und sobald ich dann nach draußen ging, war es auf einmal Plattdeutsch. So, das war wie so ein Schalter im Kopf und das war dann eben auch ja durch diese Kombination Großvater, Vater und Sohn, da war das irgendwie so unsere gemeinsame Sprache mehr oder weniger.
Ja.
Und ja, jetzt wo die Generation weg ist, die das eben sehr gut gesprochen hat, verschwindet die Sprache auch automatisch leider.
Ja.
Und ich kann vieles noch verstehen. Ich gehe auch gerne mal ins Plattdeutsche Theater, aber sprechen selbst, würde ich jetzt sagen, ist nicht wirklich so flüssig.
Ja, ja. Das ist auch öfter zu beobachten, dass mit dem Wegfall der älteren Generation, die noch sehr, sehr das Dialektische sprechen können und die eigenen, mitunter auch grammatischen Wendungen kennen, dass das verloren geht und diesen Trend, das ist natürlich sehr bedauerlich und da versuchen wir natürlich entgegenzuwirken, auch dadurch zu ermutigen, durchaus sich mit Dialekten zu beschäftigen, Dialekte zu erlernen, als auch das niederzuzeichnen oder jetzt, wo es noch existent ist, zu bewahren.
Ja, Das ist eine schöne Aufgabe, die ihr euch da gesucht habt. Inwiefern hängt denn Sprache jetzt mit dem gesellschaftlichen Denken und Handeln zusammen? Ich weiß, das ist eine große Frage, ja. Aber ich denke mal, das ist etwas, was euch auch beschäftigt.
Ja, das ist eine sehr große Frage. Also, es lässt sich erstmal, denke ich, sagen oder festhalten, dass es da noch keinen Usus gibt, noch keine wirkliche endgültigen wissenschaftlichen Beweis oder wissenschaftlichen Grundsatz, wie stark oder ob überhaupt da eine Beeinflussung in jedwede Richtung existiert. Es gibt etwas, das nennt sich Perspektivität und Selektivität von Sprache. Vielleicht fange ich damit am besten mal an. Da geht es darum, dass Sprache in seiner Formulierung gewisse Perspektiven verwendet, als auch eine gewisse Selektivität hat. Eine Perspektive zum Beispiel wäre, wenn ich sage, das Buch liegt auf dem Tisch. Das ist dann von meiner Perspektive aus. Ich schaue also auf einen Tisch, der ist gegeben und darauf ist ein Objekt, ein Buch, das ist auch gegeben. Und dann ist jetzt hier zum Beispiel die Frage, ist diese Gesamterscheinung Tisch mit Buch erst dadurch, dass ich sie sprachlich zertrennen konnte, existent oder für mich erkennbar oder ist sie auch anderweitig erkennbar? Das wäre jetzt Perspektivität von Sprache. Da gibt es wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass diese Objektbildung auch außerhalb von Sprache erkennbar ist. Das wäre dann nämlich die Gestaltpsychologie, die von einem Figur und Hintergrund spricht. Und dabei ist ein Hintergrund erkennbar und eine Figur. Und die Figur wäre dann das Buch und der Hintergrund, das wäre der Tisch, weil es größer ist, massiver ist. Man würde jetzt zum Beispiel seltener sagen, der Tisch ist unter dem Buch. Mhm. Das ist eine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit, die jetzt auch sprachübergrenzend existiert. So auch, ja. Dass wir annehmen können, dass der Tisch unter dem Buch kohärent weitergeht, da ist jetzt kein Loch drunter oder der Tisch ist unter dem Buch nicht existent, sondern wir können differenzieren, da ist ein Objekt, das liegt auf einer Platte und die Platte existiert auch unter dem Objekt weiter. Mhm. Das Zweite wäre, ja, oder?
Ja, insofern, dass die Sprache das Handeln oder die Objekte bzw. die Welt beschreibt. So, das habe ich jetzt als Aussage entnommen, dass das eine Aussage oder dass das eine Aufgabe von Sprache ist.
Richtig, genau. Ja. Da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, sind diese Dinge also schon existent und sie wurden einfach nur mit Begriffen sprachlich Begriffe wurden sprachlich draufgesetzt. Das heißt, das Buch gab es davor, den Tisch gab es davor. Okay, sind jetzt hier schwierige Modelle, weil sie sind kulturell und gesellschaftlich entwickelt. Man könnte jetzt auch sagen, Baum und Stein. Wäre jetzt hier die Frage, ist der Stein schon vorher da gewesen und wir haben einfach nur ein Wort gefunden, um zu sagen, das ist ein Stein. Oder dann wäre nämlich keine Beeinflussung von Sprache auf das Denken da. Mhm. Oder sind der Baum und der Stein erst für uns erkennbar oder existent geworden, dadurch, dass wir Worte hatten. Das sind so die beiden Extreme. Das eine wäre, Dinge in unserer Welt entstehen erst dadurch, dass wir sprachliche Konzepte dafür haben. Ja. Und das andere wäre, die Konzepte sind schon da, sie sind schon erkennbar und wir finden nur noch Begriffe dafür. Jetzt ist das Problem, dass keine der beiden Extreme sich nachweisen lassen wird und beschreiben oder nachweisen lassen werden. Wenn es so wäre, dass wir erst durch Sprache Objekte formen oder Konzepte formen, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wir in einer Art Chaos leben, in der Dinge existieren und wir können nur beweisen, dass sie existieren und sich von unserem Ich unterscheiden, was sich aber nie nachweisen lässt, weil wenn eine Forschung gemacht werden würde dahingehend, existieren Dinge einfach nur und sie werden erst durch Sprache erzeugt, dann sind wir in unserer Sprache gefangen. Und wir könnten gar nicht aus diesem System Sprache raus, weil die Hypothese wäre in Sprache formuliert, die Forschung wäre in Sprache erstellt und das Ergebnis wäre in Sprache niedergeschrieben. Und das andere Extrem lässt sich auch nicht endgültig beweisen, nämlich dass alles in der Welt schon existiert und nur durch Sprache benannt wird, weil es lässt sich dann genauso gut sagen, dass wir diese Dinge eben nur erkennen, dadurch, dass wir Sprache dafür haben. Das ist so die Grundproblematik.
Ja, sehr philosophisches Thema auf jeden Fall.
Richtig, ja. Das heißt, in dem Kontext muss man sich einen Rahmen fassen, in dem man sich mit dieser Frage beschäftigt. Und der Rahmen wäre, dass man versucht herauszufinden, ob es eine Intervernetzung gibt zwischen Denken und Sprechen. Und das ist der Rahmen, in dem auch die meiste Forschung auf diesem Gebiet stattfindet.
Ja, das leitet eigentlich ja auch gleich zu unserem Hauptthema heute über. Und zwar, ich nenne es jetzt immer Gender-Debatte. Du hattest gerade ein anderes Wort verwendet. Welches Wort wäre dir da lieber?
Das ist eigentlich ein Problem, das kann man auch gerade mit ansprechen. Und zwar benutzen wir viel das Wort Gender-Debatte, Gendern und so weiter. Womit drüber sprechen könnte, das ist ja ein englisches Lehnwort. Und warum benutzen wir da nicht bei einem Thema, was unsere eigene Sprache betrifft, einen Begriff aus der eigenen Sprache, was ja auch verschiedentlich passiert. Nur da gibt es auch keinen Usus, welche Bezeichnung man da jetzt nehmen soll. Nimmt man jetzt geschlechtergerecht, geschlechtersensibel, geschlechterneutral? Das sind verschiedene Formulierungen, die überall zu finden sind, auch mitunter in derselben Ausarbeitung oder in denselben Leitfäden. Wo ich jetzt postuliere, jeder Begriff hat eigentlich eine andere Bedeutung. Geschlechtergerecht ist das anderes wie geschlechtersensibel, ist das anderes wie geschlechterneutral. Ja. Deswegen können wir gerne bei Gendern bleiben, weil es jetzt kürzer ist und da eine Grauzone irgendwie darüber setzt, was jetzt eigentlich gemeint sein kann.
Auf der Startseite des Vereins Deutsche Sprache wird man ja direkt mit einem Aufruf begrüßt, und zwar rettet die deutsche Sprache vor dem Duden. Das ist ja erstmal etwas, was einem so richtig entgegenspringt. Und was ist damit gemeint?
Ich glaube, das wurde vielerorts schon angesprochen, beziehungsweise ich glaube, das haben viele Leute mitbekommen, dass der Duden in seiner letzten Online-Ausgabe Berufsbezeichnungen in getrennter Geschlechtsbezeichnung eingetragen hat. Bedeutet, der Bäcker ist in der neuesten Online-Duden-Ausgabe die männliche Person, die das Backhandwerk ausübt. Und die Bäckerin ist die weibliche Person. Das heißt, der Duden hat sich es herausgenommen, sich über die Diskussion oder die Debatte oder die wissenschaftlichen Diskurse, die alle existieren, zu stellen und in seiner Ausgabe festzulegen, das generische Maskulinum existiert nicht mehr. Was problematisch ist, weil es im juristischen Raum nach wie vor existiert und da auch als Grundsatz steht. Noch wichtiger würde ich sagen, die wissenschaftliche Debatte, das generische Maskulinum nicht als diskriminierend herausstellen konnte.
Welche Probleme bringt denn das Gendern jetzt mit sich? Also warum könnte man jetzt sagen, dass das ein Problem ist, dass der Duden das jetzt so macht?
Dass es der Duden macht, ist problematisch, weil für viele Menschen in unserer Gesellschaft der Duden der Maß oder das Grundmaß der deutschen Sprache ist, was ja auch erstmal nicht der Fall ist. Der Duden bestimmt das ja nicht, wie Deutsch gesprochen wird und ähnliches. Er zeichnet das im Grunde nur auf. Und hätte der Duden aufgezeichnet, es gibt diese Debatte, zum Beispiel im Vorwort oder in einer Sonderausgabe, dann wäre das ja auch völlig in Ordnung gewesen, weil sich ja der Duden zur Aufgabe gemacht hat, das zu dokumentieren seit Dekaden.
Ja, ja, ja.
Richtig. 1870 oder so, war irgendwo die erste Ausgabe, das weiß ich jetzt selber nicht, ich will da jetzt nicht lügen.
Ja, der Duden ist ja normalerweise ein Buch oder ein Wörterbuch, das Dinge aufnimmt, wenn in der Gesellschaft irgendwelche Veränderungen stattfinden. Zum Beispiel Corona, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob Corona schon im Duden steht, aber das ist, denke ich mal, ein Wort, was dann auf jeden Fall aufgenommen werden müsste. Mhm. Und das ist jetzt eben die Kritik daran, dass es eben der gesellschaftlichen Nutzung vorgreift. Das ist das, was ihr dem Duden dann vorwirft.
Richtig. Die in der gesellschaftlichen Nutzung ist das generische Maskulinum in der überwiegenden Mehrheit vertreten und auch im Alltagsgebrauch am stärksten vertreten.
Hm. Nun ist es ja aber so, dass doch einige Leute in den Medien anfangen auch zu gendern. Also vielleicht müssten wir auch erstmal kurz für die Zuhörer schildern, was das Gendern überhaupt ist. Also wir haben ja einmal das Beispiel Bäcker und Bäckerin. Das wäre ja auch eine Möglichkeit zu gendern. Also dass ich sage, wenn ich sie anspreche, liebe Bäcker und Bäckerinnen. Es gibt aber auch ja das BäckerInnen, dass man so eine kurze Pause macht und dann innen sagt. Und das steht dann ja aber nicht nur für den Bäcker und die Bäckerin, sondern auch für alles, was, ich sag mal, genderneutral ist. Ne? Also
transsexuell, genau.
Zum Beispiel, ja, genau. Und dann gibt es ja verschiedene Schreibungen, also zum Beispiel mit Sternchen und dann kommt das Innen, also Bäcker, Sternchen, Innen. Es gibt es mit Unterstrich, es gibt das, glaube ich, auch mit Schrägstrich und Doppelpunkt. Also verschiedene Wege, das zu tun. Deswegen jetzt einfach nur mal für die Hörerschaft nochmal zur Erklärung, worüber reden die eigentlich gerade. Und es gibt ja Leute, die sich jetzt trotzdem diskriminiert fühlen, wenn man zum Beispiel sie als Bäcker anspricht, obwohl sie eine Bäckerin sind. Sollte man das nicht auch mit in die Debatte einpreisen? Weil darum geht es ja letztendlich. Also die Debatte kommt ja daher, dass eben Leute sagen, dass das nicht mehr adäquat ist und dass es ja Wörter gibt wie Bäckerin. Warum wird dann das generische Maskulinum verwendet?
Genau, also der Ursprung der Debatte ist jener, dass gesagt wird. Deswegen war ich auch gerade eben so philosophisch zu dem Thema, dass das generische Maskulinum, was ja in unserer Grammatik ein unmarkiertes Geschlecht ist, unmarkiert bedeutet, es steht für gar kein Geschlecht. Die Behauptung von der Genderforschung ist, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das generische Maskulinum uns in unseren Gedanken formt oder vorgibt, welches Geschlecht gemeint ist. Mhm. Bedeutet, wenn wir etwas im generischen Maskulinum ausdrücken, dann wären zwar per Definition alle Geschlechter mitgemeint, aber per Gedanken und Alltäglichkeit wäre das nicht der Fall. Und der Beweis, der dafür vorgetragen wird, wäre zum Beispiel die überwiegende Männlichkeit von verschiedenen gesellschaftlichen Arbeitsbereichen.
Ja, zum Beispiel der Arzt, ne? Also ich glaube, das ist so ein Beispiel, was auch immer wieder genannt wird. Ich gehe zum Arzt, sagt man, obwohl man vielleicht eine Ärztin hat.
Ja, da wäre jetzt zum einen problematisch, dass man da in dieser Postulation von der Genderforschung ja schon diskriminierend ist, weil man dann plötzlich sagt, dass alle Ärzte, die männlich erscheinen, auch konsequent männlich sind, was ja eine Bewegung des Transsexuellen ist, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Mhm. Das andere ist eine Beschäftigung mit den Forschungen, die tatsächlich geschehen. Es gibt ja verschiedene Genderforschungen und verschiedene Studien, in denen versucht wird, nachzuweisen, dass tatsächlich das generische Maskulinum bei uns eine Formung vollzieht dessen, welches Geschlecht gemeint ist.
Mhm.
Die Forschungen verlaufen in der Regel nach dem gleichen Versuchsaufbau oft. Der Versuchsaufbau ist der, dass Teilnehmer mit Formulierungen im generischen Maskulinum konfrontiert werden und dann sagen sollen, an welches Geschlecht sie bei dem Begriff denken.
Ja.
Das wäre zum Beispiel eine Studie von Braun oder von Gygax, um ein paar Namen zu nennen. Und dabei sind zum Beispiel Ergebnisse gewesen, dass der Begriff Ingenieure zu 78% mit Männern mitgedacht oder beschrieben wurde, Polizisten zu 69% mit Männern, Psychologiestudenten zu 25% mit Männern und Geburtenhelfer mit 11% mit Männern assoziiert wurden.
Mhm.
Und daraus wird dann das Resultat geschlossen, dass es eine Korrelation gibt zwischen dem Geschlecht des Berufes und dem generischen Maskulinum.
Mhm.
Dabei ist das Problem, dass man jetzt nicht wirklich, dass hier nicht Korrelation und Kausalität gleichzusetzen sind. Das ist allgemein etwas, was in der Wissenschaft ein Problem ist. Das nennt man einen Non Sequitur. Das bedeutet, wenn aus A B folgt, dann heißt das nicht unbedingt, dass A gleich zu B ist. Beispiel: ich bin in Wien, also bin ich auch in Österreich. Heißt nicht, dass wenn ich nicht in Wien bin, ich nicht in Österreich bin. Das wäre ein Fehlschluss. Und ja, der Schluss, der hier gezogen wird, ist, bei 78% haben die Teilnehmer bei Ingenieure an Männer gedacht, bedeutet, der Ingenieur ist männlich. Das erklärt aber nicht, warum in derselben Studie Geburtenhelfer nur mit 11% mit Männern assoziiert wurde.
Hm.
Was eigentlich vielmehr beweist, dass eine gegensätzliche Kausalität auch vorliegen kann. Der Geburtenhelfer, Kausalität zu 89% weiblich, bedeutet, der Geburtenhelfer ist weiblich. Wäre auch problematisch.
Ja.
Das heißt, man könnte hier eigentlich viel mehr feststellen, dass wir beim Denken verschiedene Bilder im Vorhinein im Kopf haben. Und dann die üblichsten Bilder vornehmen, wenn wir an verschiedene Dinge denken.
Hm. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt das Wort Kosmetika hört, kommt es schon ein bisschen komisch rüber. Also für mich, weil ich es gewohnt bin, das Wort Kosmetikerin zu hören. Weil einfach in der Gesellschaft die Tendenz, denke ich, dahin geht, oder auch, das ist, denke ich, alles auch historisch gewachsen, dass Kosmetika eher weiblich sind und weil man dann auch eher Kosmetikerinnen sagt.
Also in diesem Fall, weil wer hätte die Studie jetzt nach Kosmetika gefragt, wären auch überwiegend das weibliche Geschlecht gedanklich vorhanden gewesen.
Ja.
Was auch dagegen spricht, dass das generische Maskulinum eine Formung unseres Denkens in Richtung männliches Geschlecht vorsieht.
Hm.
Das ist dann auch ein allgemeines Problem der Definition oder der Interpretation von solchen Studien, die festgelegt werden. Denn eine Vorgabe wird ja mit einem gewissen Ziel formuliert und das Ergebnis wird dann interpretiert unter der Prämisse, die gesetzt wurde. Und das ist ein Problem bei wissenschaftlichen Forschungen. Davon muss man sich trennen, dass man ein Ergebnis nicht nach der Prämisse hin untersucht, beziehungsweise seine Prämisse unterschwellig im Grunde mitschwingt. Die Prämisse war dann nämlich hier: das generische Maskulinum erzeugt automatisch das Bild von einem Mann.
Hm.
Was die Studie sowohl belegt als auch widerlegt.
Ja, aber also glaubst du nicht, dass dann das Gendersternchen zur Gleichberechtigung beiträgt oder beitragen könnte in Zukunft?
Genau, das wäre ein gutes Beispiel für eine Frage, in der die Frage selber eine Prämisse hervorwirft. Und die wäre nämlich, dass die Sprache als solche diskriminierend ist.
Mhm.
Bedeutet, andere Sprachen sind grundsätzlich nicht diskriminierend und manche Sprachen sind durch die Existenz dieser Sprache diskriminierend. Und das, finde ich, ist eine sehr steile Behauptung, die auch noch nicht wissenschaftlich, da gibt es keinen Beweis für. Heißt, der Grund muss woanders liegen. Und der Grund lässt sich in der Regel auf Kategorisierungen zurückführen. In unserer Gesellschaft sind viele Berufe klassisch von klassischen Männern oder klassischen Frauen ausgeführt. Deswegen denken wir dabei auch automatisch an ein Geschlecht bei einem Beruf. Das hat nichts mit der Sprache zu tun, sondern es hat was mit unserer Gesellschaft zu tun und der Tradition. Das ist auch völlig normal, dass wir sowas tun. Da gibt es psychologische Studien zu, zum Beispiel von Roche zum Thema Kategorisierungen. Frau Roche bezeichnet nämlich, dass wir bei Kategorisierungen von Prototypen ausgehen. Und diese Prototypen sind dann im Grunde repräsentant für verschiedene Kategorien. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Kategorie nehme, sagen wir mal der Vogel, dann denkst du jetzt an welchen Vogel gerade, wenn du Vogel hörst?
Taube.
Eine Taube, genau. Ich hätte jetzt an einen Kohlweißling gedacht, einfach weil bei mir zu Hause eine Vielzahl von Spatzen, Kohlweißlingen oft da waren. Wir hatten eine Vogelhütte. Genau. Das wären jetzt beides auch sehr gute Prototypen für die Kategorie Vogel. Ein Vogel, die Kategorie beschreibt ein Tier, das fliegen kann, Flügel und Federn hat, Eier legt, einen Schnabel hat. Jetzt gibt es aber Tiere, die haben einen Schnabel, wie Schnabeltiere, sind aber keine Vögel. Oder Fledermäuse, die können fliegen, sind auch keine Vögel. Oder es gibt Vögel wie den Pinguin, der kann aber nicht fliegen. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass ein Pinguin kein Vogel ist. Er ist ein Vogel. Nach biologischer Definition. Das heißt, Kategorien funktionieren anders. Sie sind nicht exklusiv, sondern sie funktionieren nach etwas, was Roche als Prototyp bezeichnet. Es gibt gute Prototypen für Kategorien und es gibt schlechte Prototypen. Und wenn wir in Kategorien denken oder Kategorien formulieren, dann haben wir ein prototypisches Konzept mit dabei. Der prototypische Geburtenhelfer oder der prototypische Kosmetiker wäre dann weiblich, weil unsere Gesellschaft das so alltäglich lebt.
Ja, aber nun ist es ja trotzdem so, dass einige Leute sagen, ich fühle mich ausgegrenzt, wenn das generische Maskulinum genannt wird. Also ich habe zum Beispiel einen Bericht über eine Frau gelesen, die von ihrer Bank als Sparer angeschrieben wurde. Und darüber hat sie sich aufgeregt, weil sie gesagt hat, sie ist ja kein Sparer, sie ist eine Sparerin. Also muss man das nicht auch irgendwie mit einpreisen in diese Diskussion?
Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Fall Kunde und Kundin war. Vielleicht hast du ein anderes Beispiel. Ich kenne ein Beispiel, wo es bei der Sparkasse darum ging, dass eine Frau als Kunde angesprochen wurde und sie hat gegen die Sparkasse geklagt, dass sie kein Kunde ist, sondern eine Kundin. Und das wurde auch nach juristischer Gesetzgebung abgelehnt von ihr. Und es wurde festgelegt, dass die Sparkasse mit Kunde alle anspricht, weil das eben durch eine unmarkierte Bezeichnung ist.
Ja.
Es gibt auch weitgehend mehr Leute, die sich dabei bei solchen Formulierungen nicht diskriminiert fühlen. Und ich glaube, das ist eher etwas, wo wir als Gesellschaft eine Umformung gerade erleben, nämlich die, dass wir viele Berufe haben, die wir nicht mehr wie die Jahrhunderte davor nach Geschlechtern trennen können oder trennen, sondern sie nach etwas viel Schöneren unterteilen können, nämlich nach ihrer Ausübung, nach ihren Qualitäten. Ein Polizist zum Beispiel, so mein Vorschlag, denken wir in Zukunft nicht mehr Mann, der das Recht vertritt, sondern Person, die das Recht vertritt, so wie es ja auch im generischen Maskulinum gemeint ist, nämlich, dass das Geschlecht hierbei keine Rolle spielt, sondern nur die sachliche Qualifizierung.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Aber es gibt ja dann trotzdem die Unterscheidung, also zwischen Polizist und Polizistin. Diese Unterscheidung gibt es ja nach wie vor. Und es gibt ja aber auch andere Wörter, sage ich mal, die jetzt erfunden werden. So Sachen wie der Gast, die Gästin, habe ich letztens gehört. Wo ich dann auch denke, okay, das ist jetzt schon wieder ein Schritt, den ich nicht nachvollziehen kann, weil dieses Wort für mich weder männlich noch weiblich war. Also die Frauen waren eben auch immer ein Gast. Das ist ja schon immer so gewesen. Aber jetzt werden diese Neuformungen geschaffen. Und das finde ich dann wiederum komisch. Wobei ich das bei Polizist und Polizistin irgendwie schon nachvollziehen kann, dass man als weibliche Person sagt, naja, ich möchte schon ganz gerne als Polizistin angesprochen werden.
Mhm. Das hat was mit dem, ich hatte vorhin von Perspektivität und Selektivität von Sprache gesprochen, und das hat damit zu tun. Sprache hat nämlich die Aufgabe, Informationen so knapp und so kurz wie möglich zu übertragen. Sprache ist ein Gefäß, das füllen wir mit Inhalt auf. Und die nächste Person, das wird versandt, und der Empfänger muss dann diesen Inhalt wieder aufnehmen oder dekodieren. Mhm. Und die Selektivität von Sprache bezeichnet, wie viel eine Sprache sagen muss, um Mindestmaß sagen muss, um eine Information zu übermitteln. Das variiert von Sprache zu Sprache. Zum Beispiel könnten wir im Deutschen sagen, ich schreibe meine Masterarbeit. Und dabei ist jetzt offen, wer ich ist. Bin ich männlich, bin ich weiblich? Das ist in unserer Sprache offen. Im Kroatischen wäre das nicht der Fall. Im Kroatischen gibt es zwei verschiedene Begriffe für männlich ich und weiblich ich. Das heißt, die Selektivität von Deutsch ist hier zum Beispiel anders als im Kroatischen. Um diese Information, nämlich dass ich einfach etwas schreibe, was ja die Kerninformation ist, zu übermitteln.
Ja, also würdest du eher sagen, dass das eben nicht Teil der deutschen Sprache ist, hier jetzt das grammatikalische Geschlecht mit dem wirklichen Geschlecht in Übereinstimmung zu bringen?
Das empfinde ich als problematisch, das zu tun, weil es gibt keinen Anlass dafür, weil dadurch entstehen ja erst diese ganzen Probleme in Folge, diese ganzen Debatten über neue Bezeichnungen finden für verschiedene Dinge, wie Leser wird Person, die liest und ähnliches, die kommen erst dadurch, dass man diese Gleichsetzung vollzieht. Aber diese Gleichsetzung ist ja nicht existent, es ist unmarkiert. Und ich fände es den deutlich wichtigeren Schritt oder richtigeren Schritt, dann konsequent diese Unmarkiertheit zu leben, weil die essentielle Aufgabe von Sprache ist es, Informationen zu übermitteln, die relevant sind und dabei unwichtige Informationen auslassen zu können.
Mhm.
Durch das Gendern wird das deutlich erschwert. Man muss viel mehr Worte aufbringen, um Informationen zu übermitteln. Deswegen geschieht Gendern auch im Alltag nicht so viel, weil es nicht relevant ist in den meisten Fällen. Das Essentielle, was wir im alltäglichen Sprechen machen, ist, Dinge, die wir ausdrücken wollen, zu vermitteln und dabei Dinge, die für diesen Ausdruck nicht relevant waren, auszulassen.
Ja, also es stimmt. Ich habe auch eher so das Gefühl oder die Beobachtung gemacht, dass gerade so bei offiziellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel in der Schule, da wird oft gegendert und im privaten Bereich dann eher nicht. Also ich glaube, dass es da auch schon eine Unterscheidung gibt, einfach wann muss ich politisch korrekt, also ist, das wäre eigentlich meine nächste Frage, ist das jetzt eigentlich ein politisches Thema schon? Also wann muss ich repräsentativ sprechen sozusagen und wann ist es okay, wenn ich auch das Innen weglasse zum Beispiel? Aber ich also um vor der Frage nochmal meine Empfindung darzustellen, ist die Beobachtung, dass es in der Schule zum Beispiel, ich bin ja Lehrkraft, da kann man ganz gut Lehrkraft sagen. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich bin Lehrer. Da finde ich es dann auch wiederum gut, wenn man so ein neutrales, komplett neutrales Wort hat, wo sich dann auch alle drauf einigen können. Das gibt es ja lange nicht bei allen Wörtern. Aber das nur am Rande. In der Schule habe ich das Gefühl, dass ich schon dazu tendiere, eher zu gendern, weil auch von den Schülerinnen und Schülern, ne, da habe ich es wieder, so in die Richtung auch mal Kommentare kommen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, liebe Schüler, dann kam zum Beispiel von einer Schülerin, ja, und die Schülerinnen sind bestimmt auch gemeint. Also die, da musste ich dann auch erstmal kurz grinsen und da dachte ich, ah, okay, scheinbar ist es einigen hier im Raum auch wichtig. Und da bin ich dann natürlich im Zwiespalt, wem ich mich da beuge. Und ich empfinde auch einen gesellschaftlichen Druck, das jetzt zu tun, tatsächlich. Wie siehst du das?
Ja, für mich stellt sich da die Frage, ob das ein Druck der gesellschaftlichen Masse ist oder der von in der Breite oder in der Schärfe von einem kleinen Kreis. Und nach meinen Beobachtungen ist das eher ein elitäres Problem, was von kleinen Kreisen sehr scharf und sehr radikal vertreten wird. Was natürlich auch zu einer Verschärfung der gesamten Debatte führt. Und das finde ich sehr schade, weil dadurch kommt man im Grunde erst in diese Zwangslage, diese Drucklage, sich jemandem oder etwas gefühlt beugen zu müssen. Und ich glaube, es würde sehr gut tun, wenn man versucht, diese Schärfe rauszunehmen, diese Radikalität rauszunehmen und sich wieder mehr auf Sachverhalte zu beziehen und auf wissenschaftliche Studien und Grundsätze.
Ja, es gibt ja auch den Vorschlag von einigen Frauenrechtlerinnen, die sagen, ja, warum können wir dann jetzt nicht einfach Polizistinnen sagen? Also, ne? Also anstatt Polizist, dann könnte man jetzt ja auch einfach für die nächsten 200 Jahre Polizistinnen sagen. Aber ich glaube, das hattest du mit dem Punkt der Praktikabilität schon beantwortet.
Ja, das Hauptproblem dabei ist es ja, dass es nicht mehr unmarkiert ist. Polizistinnen sind nach unserer Grammatik markiert. Sie sind markiert als weibliche Person. Man könnte jetzt natürlich sich fragen, ob der Ursprung der Debatte nicht darin liegt, dass wir nach dem Nomen Agentis generische Formulierungen für Berufe hatten und sie dann gesellschaftlich in vielen Bereichen als hauptsächlich männlich gelebt haben, in anderen Bereichen als hauptsächlich weiblich. Und das dazu geführt hat, dass wir mit neuen Begriffen für verschiedene Berufe da neue Begriffe dafür erfunden haben, um die Besonderheit herauszustellen. Das ist ja etwas, was erst in vielen Bereichen erst seit wenigen hundert Jahren der Fall ist, dass es da zum Beispiel in männlichen Bereichen weibliche Frauen gibt. Deswegen nennen wir sie jetzt Polizistinnen, um herauszustellen, dass es eine weibliche Person ist. Da könnte man jetzt sagen, vielleicht war das Grundproblem und man hätte da konsequent sein müssen und auch weiterhin zu ihr sagen sollen, sie ist ein Polizist. Und wenn ich das so sage, klingt das für mich zum Beispiel jetzt auch nicht falsch, weil das ist ihr Beruf, sie ist ein Polizist.
Ja. Also das sehen viele Leute, mit denen ich jetzt in den letzten Tagen gesprochen habe, auch ähnlich. Also meine Freundin zum Beispiel hat auch mal gesagt, sie ist Schüler oder sie ist Student. Das war für sie nicht irgendwie mit einem Geschlecht belegt. Und ja, es scheint eine Debatte zu sein, die aber trotzdem jetzt so groß wird, dass der Spiegel sie aufs Titelblatt nimmt. Deswegen finde ich das auch super, ja, spannend, diese ganze Debatte. Und ich finde es auch gut, dass du hier jetzt eben auch ja, Ergebnisse aus Studien mit ranziehst und so weiter, um das Ganze mal auch von einer anderen Seite etwas zu untermauern. Denn ich habe auch das Gefühl, dass es momentan so ist, dass das jetzt eben der Usus ist. Man gendert und jeder, der nicht gendert, ist irgendwie schon komisch, ist vielleicht sogar macho, also unterdrückt die Frauen und alle anderen. Sehe ich auch kritisch an der Stelle.
Das ist genau das, was du vorhin kurz erwähnt hattest, ob das sich hier nicht schon um ein politisches Thema handelt. Und für mich schwingt da sehr schwer eine Politisierung von Sprache mit. Und dafür setze ich mich dann auch sehr viel ein, zu sagen, Sprache sollte ein von Politik freier Raum sein. Mhm. Und es sollte nicht, das sehe ich auch als Aufgabe des Vereins, passieren, dass Sprache als Transportmittel von politischen Meinungen missbraucht wird.
Hm. Okay.
Man kann auch sagen, die Gründe sind dafür richtig. Es geht ja um Gleichstellung. Ja. Nur bemängel ich, dass deutlich weniger darin geschieht, dann aktiv an Gleichstellung zu arbeiten. Und man mit dieser Prämisse rangeht, es liegt an der Sprache. Und wenn wir die Sprache ändern, dann ändert sich das auch in der Gesellschaft. Aber warum nicht an der Gesellschaft arbeiten und diese Gleichberechtigung, Gleichstellungen in der Gesellschaft forcieren? Weil wenn das gelebt wird, alltäglich ist, dann wird das auch von der Sprache mit ausgedrückt, wie es ja auch in Sprache immer der Fall war. Wenn wir zum Beispiel das Wort Transportmittel nehmen, dann denkst du jetzt an
ein Auto.
Genau, vor 200 Jahren gab es noch kein Auto. Wenn da jetzt eine Person, aber da gab es das Wort Transportmittel, da hätten die jetzt vor 200 Jahren an eine Kutsche gedacht oder an ein Schiff zum Beispiel. Um zu zeigen, dass Sprache es schafft oder dass Sprache die Gesellschaft abbildet, also die gelebte alltägliche Gesellschaft. Das ist die Aufgabe von Sprache und das wird von Sprache geleistet. Und nicht umgekehrt, dass die Sprache die Gesellschaft formt. Also wir haben kein Auto, weil wir das Wort Auto haben, sondern wir haben die Entwicklung vorangeschritten, haben ein neues Vehikel entwickelt und dafür ein Wort gefunden, Auto.
Ja, also ich denke auch, dass das Thema wesentlich größer ist als nur Sprache. Das sieht man ja auch in anderen Sprachen wie im Englischen zum Beispiel, da haben wir ja nicht das Problem, sage ich mal, dass wir uns Gedanken machen müssen, ob wir gendern, wie wir gendern, sondern da sind die meisten Wörter ja einfach für beide Geschlechter auch gedacht. Und trotzdem haben diese Länder, in denen die Sprache gesprochen wird, dieselben Probleme der Gleichstellung oder der, ich sag mal, so Sachen wie dass Frauen weniger bezahlt bekommen und sowas. Also diese Phänomene, die dort in der Gesellschaft auftreten, haben scheinbar nicht nur etwas mit Sprache zu tun.
Genau, diese Probleme sind gesellschaftlichen Ursprungs. Und die, das ist eine wichtige Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Die Korrelation zu Sprache zu ziehen, ist allerdings falsch. Und das ist im Grunde das, wofür ich auch stehe. Es ist eine wichtige Aufgabe der Politik, diese Gleichberechtigung zu schaffen, dass es in Zukunft, in sehr baldiger Zukunft bei der Bewerbung auf verschiedene Berufe allein um die Qualität des Bewerbers geht und nicht um das Geschlecht. Das ist absolut richtig. Das sollte für jeden Beruf der Fall sein. Es zählt nur noch die Qualifizierung des Bewerbers, um einen Beruf zu erlangen.
Also sagst du oder plädierst du eher dafür, transparenter zu machen, dass das generische Maskulinum neutral ist und dementsprechend von den Leuten, die sich daran ja hochziehen, mehr oder weniger, ja eher akzeptiert werden sollte?
Genau, das ist der deutlich leichtere Schritt und auch deutlich alltägliche, relevantere Schritt, das Unbezeichnete des generischen Maskulinums auch wirklich konsequent zu leben. Ich kann das auch in vielen Bereichen feststellen. Meine Bäckerei um die Ecke, wird von einer Frau betrieben und sie besteht auch darauf, dass sie ein Bäcker ist.
Hm. Ja. Ja, es ist interessant, ne? Also es gibt eben beide Seiten. Es gibt ja, und deswegen ist das, glaube ich, so schwierig. Es gibt für beide Seiten Argumente und ich glaube auch beide Seiten können auch Studien heranziehen, die bestimmte Ergebnisse hervorbringen. Deswegen.
Ja.
Ist es, glaube ich, wichtig, weiterhin offen zu bleiben für beide Seiten und sich da seine eigene Meinung zu bilden. Deswegen, hast du noch ein Fazit, was du der Hörerschaft mitgeben möchtest?
Ich habe noch sehr viele spannende Themen, die in mir so mitschwirren, die jetzt noch unerwähnt waren. Hm. Wo du es auch gerade gesagt hast, sich mit diesem wissenschaftlichen Bereich zu befassen, da möchte ich nur kurz am Rande erwähnen. Es gibt zum Beispiel von Saussure wurde das niedergeschrieben, dass es in Sprache signifikant und signifikat gibt. Das bedeutet, es gibt für etwas eine Bezeichnung und die Bezeichnung steht für dieses Etwas. Und in diesem Kontext würde man jetzt zum Beispiel diese Theorie würde also eindeutig sagen, ja, das Wort für das Ding beeinflusst das Denken, weil du denkst in diesen Worten. Mhm. Und bei Saussure würde dann eben erst, würde das Phänomen dessen, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können, durch etwas entstehen, was er Nebelwolke bezeichnet, was dazwischen ist bei der Kommunikation und dann das Resultat beeinflusst. Das ist jetzt aber schon eine recht alte Theorie. Da gibt es eine deutlich neuere Theorie von Ogden und Richards, in der eine dritte Person hinzugefügt wurde. Es gibt also nicht nur Signifikant und Signifikat, sondern auch Referent. Und das Wichtige, das diese Studie leistet, ist zu zeigen, dass wenn ich etwas ausdrücke, ich die Person bin, die das ausdrückt und dabei Dinge empfinde und die in diesen Ausdruck mit einbringe. Mhm. Hier ist es also nicht mehr der Fall, dass der Begriff vorgibt, was zu denken ist, sondern dass auch der Affekt, die Emotion, die ich als Referent dabei habe, mitfärben. Mhm. Das ist eine Fokusverlagerung in der Betrachtung von Kommunikation. Den ich für sehr wichtig empfinde, weil die Empfindungen, in denen ich bin oder das, was ich versuche auszudrücken, ist absolut relevant. Wenn jemand diskriminierend sein möchte, dann kann er diskriminierend sein, allein dadurch, wie er spricht, wie er jemanden anspricht oder mit Worten dann auch behandelt. Das heißt aber nicht, dass die Worte, die diese Person verwendet hat, diskriminierend waren, sondern es war die Art, wie diese Person referiert hat, die diskriminierend war.
Mhm.
Nochmal so als ein Beispiel dafür, dass es nicht die Worte grundsätzlich sind, die diskriminierend sind, sondern der Referent, wie er spricht.
Ja, wobei es ja schon auch Worte gibt, die diskriminierend sind.
Richtig, genau. Gut, dass du drauf kommst. Weil hier ist der Unterschied, dass diese Worte mit dem Ziel, diskriminierend zu sein, erfunden wurden.
Mhm.
Und hier ist es auch richtig, dann solche Worte zu bemängeln oder solche Worte versuchen aus dem sprachlichen Gebrauch zu entfernen. Weil hier war der Grundsatz, das Wort zu erfinden, ein diskriminierender.
Mhm. Ja, oder er ist eben historisch negativ belegt, sage ich mal. Also das gibt's ja auch sicherlich, dass es einfach Wörter gab, die für etwas standen, was negativ belegt war und was deswegen im Nachhinein dann eher eben vermieden wurde. Also das zu sagen, keine Ahnung, brauchen jetzt auch keine Beispiele nennen, aber ich kann da schon so ein paar Wörter jetzt zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg oder sowas finden, die ja jetzt einfach nicht mehr genannt werden, aufgrund des geschichtlichen Hintergrunds.
Ja, und das ist genau, wo du gerade das Dritte Reich sagst, da gibt es ja viele Worte, die ausgedrückt wurden, um diese die Ideologie zu auszudrücken, nach vorne zu bringen, zu vertreten. Und auch sehr viele schöne alte deutsche Worte dabei, die man jetzt inzwischen nicht mehr wirklich sagen kann, ohne eine Assoziation damit zu haben. Und das sind also im Grunde Worte, die verbrannt wurden durch Politisierung. Mhm. Und das ist eine allgemeine Gefahr, die ich darin sehe, wenn man Sprache politisiert. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr dagegen, Sprache zu missbrauchen, in Mitleidenschaft von politischen Zielen zu ziehen. Mhm. Genau, ein letztes, was ich vielleicht noch sagen möchte.
Ja.
Also das der Großteil der Genderforschung, die stattfindet, die bezieht sich auf eine Studie von Worf aus den 50ern, in seiner Studie versucht hat, zu beweisen, dass Sprache das Denken beeinflusst. Mhm. Und das wird als die wird in vielen Studien als gegeben, als bewiesen, genommen, um darauf dann Resultate zu ziehen. Diese Studie ist erstmal nicht bewiesen. Es gibt sehr viele Studien, die dagegen sprechen, zum Beispiel von Malocti, der Studien gemacht hat, um die These von Worf zu widerlegen. Und zum anderen finde ich es sehr schade, dass das Ziel, was Worf bei seiner These hatte, ein wenig in Vergessenheit gerät. Worf hatte nämlich damals, als er die Studie gemacht hat, nicht zum Ziel, der Frage nachzugehen, wie sehr beeinflusst Sprache unser Denken, sondern er war jemand, der Fremdsprachen geliebt hat, der sehr begeistert war davon, das Andersartige von anderen Sprachen kennenzulernen. Er spricht auch von der Relativität, von einer Relativitätstheorie in Sprache, in Anlehnung an Einsteins Relativitätstheorie, um nachzuweisen oder um nahezulegen, wie bereichernd es sein kann, das Andersartige von anderen Sprachen kennenzulernen.
Okay, ja. Wo du das gerade sagst, dieser Podcast ist eh schon viel zu lang. Ich muss mal sehen, ob ich den halbiere oder drittel. Aber trotzdem finde ich das Thema so spannend. Du sagtest gerade Andersartigkeit von Sprachen. Nichtsdestotrotz wirbt der Verein Deutsche Sprache ja auch dafür, deutsche Wörter zu nehmen für Wörter, wo wir jetzt eher Anglizismen benutzen. Wie passt das denn zusammen? Also das klingt für mich erstmal etwas, ja, puristisch und eher ablehnend gegenüber anderen Sprachen.
Ja, finde ich interessant, dass das so aufgefasst wird. Beim Grunde ist das genaue Gegenteil. Der Verein spricht sich sehr dafür aus, andere Sprachen kennenzulernen, andere Sprachen zu erlernen, weil das eine unfassbar wichtige Qualität ist, um andere Kulturen kennenzulernen. Das ist auch etwas, was man aus Worf's Studie herausnehmen kann. Abseits von der Frage, ob Sprache das Denken beeinflusst, weil das wird viel belegt und widerlegt, je nachdem, wie das Experiment ausgesprochen wurde. Es gibt ja viele Studien danach, ob eine andere Sprache dein Denken als solches anders formt, als wenn du eine andere Sprache sprichst. Gibt es viele Studien, die das belegen, viele Studien, die das widerlegen. Deswegen springe ich da mal kurz rüber. Aber wenn du verstehen möchtest, wie eine andere Kultur ist, wie sie ist, warum sie lebt, wie sie lebt, dann ist es von essentieller Wichtigkeit, die Sprache zu kennen, um darin einsteigen zu können, um in dieses Kulturverständnis mit einsteigen zu können. Deswegen ist es auch ein etwas, was der VDS ganz groß vertritt, zu bewerben, befasst euch mit anderen Sprachen, befasst euch mit den Sprachen eurer Nachbarländer, wenn ihr da Urlaub machen wollt oder sie besuchen wollt. Und was ich für mich festgestellt habe, war, dass ich mit dem Erlernen anderer Sprachen auch ein völlig anderes eigenes Bild für, in diesem Fall jetzt, Anglizismen bekommen habe. Weil ich glaube, die deutsche Auffassung bezüglich Anglizismen oder wenn man sich über Anglizismen beschwert, ist oft zu sagen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das klingt so wie Fremdsprachen sind doof. Mhm. Und tatsächlich habe ich, seit ich andere Fremdsprachen erlernt habe, meine Freundin ist Amerikanerin, deswegen spreche ich sehr viel Englisch. Zu dem Thema einen völlig anderen Blickwinkel bekommen, weil für sie sind viele Anglizismen extrem befremdlich und sie empfindet sich da oft so, als würde man die englische der englischen Sprache wirklich wehtun. Mhm. Weil wir englische Worte nehmen und sie zum Beispiel, und da deutsche Grammatik dranhängen oder sie in Kontexten verwenden, wie sie im Englischen überhaupt nicht funktionieren oder zu riesigen Problemen führen, würde man das im Englischen so sagen. Mhm. Und das kann ich gut sehen, dass das eigentlich respektlos gegenüber der anderen Sprache ist, wenn so mit Worten umgegangen wird. Ein anderes Thema, das vertritt aber auch der VDS, ist, wenn es um Worte geht, die als Lehnworte essentiell sind oder etwas, eine Lücke in einer Sprache auffüllen. Das gibt es ja auch sehr viel und diese Worte werden auch überhaupt nicht vom VDS kritisiert. Mhm. Zum Beispiel, ich bin angestellt als Kulturmanager. Ich bin nicht als Kulturleiter oder Kulturverwalter angestellt.
Ja.
Der Begriff Internet ist auch eben einer, der sehr omnipräsent ist, der als eine neue Technologie verwendet wird. Und es ist auch kein Ziel, diesen Begriff Internet abzuschaffen oder zu ersetzen, sondern es geht um Worte, die wo englische Worte in einen solch eigenartigen Kontext im Deutschen verwendet werden, dass sie sowohl dem Deutschen als auch dem Englischen nicht recht werden.
Ja, also ich habe zum Beispiel immer einen Zuhörer, der unter meine YouTube-Videos kommentiert, dieses und jenes Wort ist nicht deutsch. Dann dachte ich so, ja, okay, was möchte die Person mir damit sagen? Und also erstmal, wer ist diese Person? Und was bezweckt die Person damit, diese Sachen dahin zu schreiben? Und ich dachte, das ist irgendeine Germanistin oder ein Germanist, der sich jetzt daran hochzieht, dass mein Deutsch-Podcast Anglizismen verwendet. Aber nein, ich habe dann das Gespräch gesucht und es ging dann tatsächlich um einen Engländer, der es einfach nicht verstanden hat, warum ich englische Worte benutze und eben auch in einem manchmal anderen Kontext, als er es verwenden würde.
Ja.
Ne? Aber ich sag mal so, es gibt natürlich auch super praktische Wörter, wie du schon sagtest. Also weiß ich nicht, Coffee to go. Ne? Also sage ich zum Beispiel gerne, weil es einfach zweisilbig ist und Kaffee zum Mitnehmen, ja gut, ist auch nicht viel länger. Aber irgendwie sind das solche Sachen, da denke ich gar nicht drüber nach, dass das jetzt Anglizismen sind und die nehme ich einfach auf und reflektiere aber auch gar nicht unbedingt, dass es jetzt ein Einfluss ist aus, ja, sag ich mal, Amerika vielleicht. Ja, ich sehe das auch differenziert, weil es wäre für mich sehr anstrengend, nur in der deutschen Sprache zu sprechen. Also beispielsweise Tablet-Computer oder sowas. Wenn ich dazu jetzt, weiß ich nicht, Flachcomputer sagen müsste oder so. Ich hab mir auch so ein paar Wörter angeguckt, die ihr gibt ja auch so eine Broschüre raus, wo es eben Alternativen gibt zu Anglizismen. Und einige von denen finde ich sinnvoll, andere von denen finde ich aber auch extrem umständlich. Also im Englischen gibt es meistens halt einen kurzen Begriff und im Deutschen müsste man drei Wörter vielleicht dann nehmen.
Ja. Und das ist dann eben für mich oft die Frage, ist es ein Lehnwort, was eine Lücke erfüllt? Oder ist es das nicht? Und es für mich tritt das dann auch ganz oft im Sprachgebrauch heraus und ist dann für mich ganz, ganz stark erkennbar, dass das ein Wort ist, was ist, das, wofür es keinen Grund gibt, das jetzt auf Englisch zu sagen.
Mhm.
Ich kann ein kurzes Beispiel mal nennen, in Grafikgestaltung, in einer Gruppe von Freunden, wo es um ein Computerspiel ging, was wir entwickelt hatten. wurde die Frage von einem Grafiker an den anderen gestellt, ob das Objekt, was gerade gestaltet wurde, teilable wäre.
Teilable.
Teilable.
Mhm.
Und was er meinte, war teilbar.
Was? Okay.
Ja. Also er wollte fragen, ist das Objekt teilbar? Da geht es dann um die einzelnen Punkte, die das Modell erstellen und ob man jetzt diese Punkte vom Modell von diesen trennen kann, als einzelne Objekte verwenden kann.
Ja.
Und genau das sind für mich dann Anglizismen, wo ich die Verwendung nicht nachvollziehen kann.
Ja, ja, klar, nein, also da stellen sich bei mir auch die Nackenhaare hoch.
Genau. Und
also wenn es einfach wirklich, also gerade im Marketing zum Beispiel, finde ich das sehr extrem, wie die Leute sich da unterhalten. Mhm. Da ist jedes zweite, dritte Wort Englisch und ja. Eindeutig übertrieben betont, diese Mediensprache. Und ja, das sehe ich dann auch wiederum sehr kritisch. Aber ich sag mal, wenn es einfach ein Wort ist, was sich so langsam in die Sprache eingeschlichen hat, wie zum Beispiel Drive-In oder so, das ist halt McDonald's, das ist ein amerikanischer Konzern, dann ist das okay für mich, dass ich dann kein Wort dafür finde.
Ja. Wobei ich das auch bei solchen Worten dann witzig finde, wenn man feststellt, dass es eine deutsche Schöpfung ist. Also
stimmt. Ja,
Deutsche haben sich hingesetzt und haben sich überlegt, wir müssen ein Wort dafür finden und nehmen ein englisches Wort. Da muss man sich fragen, ja, warum haben sie sich für Englisch entschieden? Und dann wird ein Wort erfunden, was ja sogar im Englischen falsch ist. Im Englischen heißt es nämlich Drive-Thru.
Ja.
Und nicht Drive-In. Drive-In klingt so, als würdest du in ein Haus reinknallen im Auto.
Ja, aber weil die Deutschen das nicht aussprechen konnten, ne? War doch so.
Ja, ich wahrscheinlich daran. Oder dass für das Mobiltelefon Handy erfunden wurde, was ich rate jedem, der Urlaub in Ausland macht, nicht zu fragen, can I get a handy oder sowas. Sag das auf keinen Fall. Das ist die Frage nach einem sexuellen Akt.
Ja, genau. Ja, also solche Sachen sind dann halt kritisch. Aber das sind ja dann auch schon wieder so ein fast false friends, die so selbst gemacht sind. Ne? Die gibt es ja sowieso schon. Also ich denke da immer nur ans Deutsche und Englische. Aber ja, interessant, wie sich die Sprache verändert.
Ja.
Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass du hier Stellung zu meinen Fragen genommen hast. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Stunden weitersprechen, aber glaube, für den Podcast reicht es erstmal.
Ja, vielleicht nochmal zu schneiden.
Ja, genau. Wie können Lernende der deutschen Sprache jetzt vom Verein Deutsche Sprache profitieren und wo findet man euch?
Also wir sind erstmal auf unserer Webseite zu finden, das ist die vds-ev.de. Wir sind auch auf verschiedenen sozialen Medien zu finden. Das findet man recht einfach, indem man Verein Deutsche Sprache auf Facebook, Twitter oder ähnlichem sucht. Und wie man als Lerner der deutschen Sprache von uns profitieren kann, ist, dass wir für Mitglieder verschiedene Lernangebote anbieten. Wir drehen zurzeit Lehrvideos zu verschiedenen Themen wie Rhetorik, Vortragen und Ähnlichem, die man sich als Mitglied anschauen kann, um sich in diesen Bereichen weiterzubilden. Wir veröffentlichen verschiedene Zeitungen, Infobriefe, die man als Mitglied zugesandt bekommt, um sich mit verschiedenen Bereichen in Sprache zu beschäftigen, um da Artikel drüber zu lesen und Ähnliches. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist es, noch weitere relevante Angebote zu formulieren und für Mitglieder zu finden. Und daran arbeite ich jetzt seit Dezember. Zum Beispiel sind diese Lehrvideos, die jetzt kommen, ein Teil dieser Dinge, die ich beitrage. Mhm. Und andere Themen, die ich erschaffen möchte im Verlauf dieses Jahres, sind zum Beispiel Infomaterialien dazu, welche Berufe man mit Sprache ausüben kann. Ich möchte Informationen sammeln von Leuten, die in Sprachbereichen tätig sind, beruflich, die beschreiben können, wie sind sie da hingekommen, welches Studium haben sie vollzogen, um schöner zu zeigen, wenn ich was mit Sprache machen will, das sind die Dinge, die ich machen kann. Mhm. Oder für Leute, die sich interessieren dafür, in Deutschland zu studieren, ein Auslandsstudium in Deutschland zu machen, möchte ich ebenfalls Leitfäden und erstellen und Infomaterialien zusammentragen, welche Schritte man gehen muss, um in Deutschland studieren zu können, weil ich weiß das von meiner Freundin, das ist sehr bürokratisch und schwierig, hier in Deutschland studieren zu können, und das finde ich äußerst traurig, und deswegen möchte ich dagegen wirken, indem ich diese Leitfäden erstelle und da auch Mitgliedern Unterstützung geben möchte, darin zu vermitteln. Man muss ein Konto bei der Bank machen zum Beispiel oder einen Antrag an die Stelle schreiben. Ich denke darüber nach, solche Schreiben vorzuformulieren, um da bei den Formulierungen hilfreich zu sein. Weil wie gesagt, ich weiß das von meiner Freundin, das war teilweise ein Teufelskreis. Sie hat zum Beispiel kein Konto bekommen, ohne einen Studienplatz zu bekommen. Ohne Konto hat sie keinen Aufenthaltstitel in Deutschland bekommen, und ohne Aufenthaltstitel hat sie keinen Studienplatz bekommen. Hm. Und da ist dann der Kreis geschlossen und
ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja.
Genau.
Ja, super. Ja, das hört sich sehr hilfreich an. Also gerne über die Website informieren. Ja, und dann danke ich dir nochmal recht herzlich für das sehr ausführliche und tiefgehende Interview. Ich glaube, bisher war das auch sprachlich das Herausforderndste für die Hörerschaft. Von daher bin ich gespannt, was ich so gleich in der Sprachanalyse alles erklären werde.
Also auch vielen Dank für die Einladung, und ich hoffe, dass ich dir jetzt die Sprachanalyse nicht zu schwierig gemacht habe. Hoffe, dass es alles gut verständlich war.
Ja, super. Vielen Dank.
Danke dir auch. Wiederhören.
Tschüss. Das war das Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr euch jetzt noch die Sprachanalyse anhören möchtet, dann guckt doch einfach mal beim Teil 2 dieser Episode vorbei. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.